Sie hören Radio Prag International, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks.
Hallo und willkommen zur heutigen Sendung von Radio Prag International. Im Studio heute mit Markéta Kachlíková. In unserer Sendung geht es zunächst um den sogenannten Antiziganismus. Die tschechische Regierung hat jüngst eine Definition dieses Begriffs gebilligt, die eine spezielle Form des Rassismus beschreibt. Er bezeichnet die von Stereotypen, Abneigung oder Feindschaft geprägten Einstellungskomplexe gegenüber Roma. In unserem zweiten Beitrag berichten wir über einen neuen Dokumentarfilm, der gerade jetzt in die tschechischen Kinos kommt. Regisseur Petr Jančárek hat dafür den ehemaligen tschechischen Präsidenten Václav Havel in seinen letzten Lebensjahren begleitet. Auch dazu hören Sie mehr im Tagesecho. Von den letzten Lebensjahren Václav Havels springen wir dann zu den Kinderjahren Franz Kafkas. In der zweiten Hälfte unserer Sendung starten wir nämlich eine neue Serie, in der wir uns auf den Spuren des Schriftstellers in Tschechien begeben. Wir führen Sie zu Orten, an denen er sich aufhielt und welche ihn inspirierten. In der ersten Folge ist es die Prager Altstadt, in der es Spuren aus Kafkas Kindheit und Jugend gibt. Bleiben Sie also dran. Zuerst aber das Neueste aus Tschechien.
Die Nachrichten. Tschechiens Staatspräsident Petr Pavel ist am Donnerstag in Vilnius mit seinem ukrainischen Amtskollegen Volodymyr Zelensky zusammengekommen. Der tschechischen Präsidialkanzlei zufolge dankte Zelensky bei der Begegnung unter anderem für die Initiative zur Beschaffung von Munition aus Drittländern für die Ukraine. Die beiden Staatsoberhäupter sprachen zudem über weitere aktuelle Bedürfnisse des angegriffenen Landes. Pavel und Zelensky nehmen in Vilnius am Gipfeltreffen der sogenannten Drei-Meere-Initiative teil. Dies ist ein Zusammenschluss von 13 Ländern zwischen der Ostsee, der Adria und dem Schwarzen Meer. Neben Pavel reisten auch weitere Vertreter aus Tschechien zu der Zusammenkunft an, darunter eine Wirtschaftsdelegation sowie der tschechische Regierungsbevollmächtigte für den Wiederaufbau der Ukraine, Tomáš Kopečný. Die Asylreform, die am Mittwoch im Europaparlament verabschiedet wurde, ermöglicht einen wirksameren Schutz der EU-Außengrenzen und schnellere Ausweisungen. Dies schrieb Tschechiens Innenminister Vít Rakušan im Netzwerk X. Kein Land werde durch die Neuregelung dazu verpflichtet, Migranten aufzunehmen, teilte Rakušan der Presseagentur ČTK mit. Die tschechische Regierung hatte Kritik an der konkreten Ausgestaltung des Asyl- und Migrationspakts geäußert. Bei der Abstimmung in Brüssel stimmte man aber nicht dagegen, sondern enthielt sich. Von der Oppositionspartei ANO gibt es Kritik an der neuen Regelung. Am Donnerstag beantragte die Partei deshalb die Einberufung einer außerordentlichen Sitzung des tschechischen Abgeordnetenhauses. Russisches Erdöl aus der Druzhba-Pipeline machte im vergangenen Jahr 58% aller Ölimporte nach Tschechien aus. Dies waren 2 Prozentpunkte mehr als noch 2022. Darüber informierte am Donnerstag der Generaldirektor des tschechischen Staatskonzerns Mero, Jaroslav Pantuček, auf einer Pressekonferenz. Dem Manager zufolge stammten die restlichen Importe aus der Ingolstadt-Kralupy-Litvinov-Pipeline, die eine Fortsetzung der italienischen Leitung TAL ist. Der Konzern Mero arbeitet derzeit an einer Erweiterung der TAL-Pipeline und nach der Fertigstellung soll Tschechien dann unabhängig von russischem Öl sein. Die tschechische Post konnte im vergangenen Jahr ihre Verluste um 1 Milliarde Kronen auf 756 Millionen Kronen zurückfahren. Darüber informierten Vertreter des Versanddienstleisters am Donnerstag vor Journalisten. Laut dem Generaldirektor der Post, Miroslav Stjepan, zeigten die laufenden Stabilisierungsmaßnahmen Erfolg. Nach den Plänen des Konzerns könnte der Verlust in diesem Jahr auf bis zu 130 Millionen Kronen schrumpfen. Nach dem Tod des Abgeordneten Jaroslav Bašta aus der Fraktion der Rechtsaußenpartei Freiheit und direkte Demokratie ist das tschechische Abgeordnetenhaus wieder komplett besetzt. Bei der Sitzung am Donnerstag wurde Marcel Dlask zum Abgeordneten vereidigt. Jaroslav Bašta war am Sonntag nach langer Krankheit im Alter von 75 Jahren verstorben. Und wir schauen auf das Wetter für den 12. April. Am Freitag ist es in Tschechien leicht bewölkt bis heiter. Die Tageshöchstwerte liegen bei 17 bis 21 Grad.
Das waren die Nachrichten mit Ferdinand Hauser. Sie sind bei Radio Prag International. Es folgt unser Tagesecho. Die tschechische Regierung hat am Mittwoch eine offizielle Definition des Begriffs Antiziganismus gebilligt. Damit verurteilt sie die Diskriminierung von Roma aufgrund von Vorurteilen. Mehr erfahren Sie in den folgenden Minuten von Martina Schneiberger.
Eine komplizierte Suche nach Arbeit und Wohnung sowie Probleme bei der Anschulung der Kinder. Das sind Beispiele von Situationen, in denen Roma in Tschechien immer noch Diskriminierung erleben. Feindselige Haltungen werden neu in einer Definition beschrieben, die am Mittwoch vom Regierungskabinett unterstützt wurde. Aus rechtlicher Sicht ist die Definition unverbindlich. Sie soll jedoch helfen, herauszufinden, welche Äußerungen und Verhalten von den Vorurteilen beeinflusst sind. Die Definition sei verhältnismäßig lang, sagte die Regierungsbevollmächtigte für die Roma-Minderheit Lucie Fuková in den Inlandssendungen des tschechischen Rundfunks.
Die Definition unterstützt das Wissen darüber, was Antiziganismus bedeutet. Dieser beinhaltet eine Art des Denkens, des Verhaltens und der Strategie von Menschen und Behörden, die die Roma-Minderheit an den Rand der Gesellschaft ausgrenzen.
Die Definition des Begriffs soll dabei helfen, Antiziganismus in Tschechien zu bekämpfen. Dieser kann beispielsweise durch die Benutzung des Begriffs Zigeuner als Schimpfwort ausgedrückt werden, durch Leugnung der Roma-Verfolgung in der Geschichte oder auch durch die Zustimmung zu Gewalttaten an Roma. Die Definition des Begriffs Antiziganismus sei zwar symbolisch, jedoch trotzdem sehr wichtig, erklärte Fuková. Unter anderem aus dem Grund, weil die Definition vom ganzen Regierungskabinett einstimmig unterstützt worden sei.
Es ist ein Symbol, eine Geste und ein Zeichen für die Roma, dass sie in der Gesellschaft unsere Partner sind und dass Roma-feindliche Haltungen in Tschechien nicht geduldet werden.
Fuková machte nach der Regierungssitzung zudem auf konkrete Schritte aufmerksam, die das Kabinett unternimmt, um die Lage der Roma hierzulande zu verbessern. So werden beispielsweise Frauen, die in der Vergangenheit zwangssterilisiert wurden, entschädigt. In diesem Jahr soll zudem die Gedenkstätte in Lety bei Písek eröffnet werden, wo sich während des Zweiten Weltkriegs ein Konzentrationslager für Sinti und Roma befand. Auf Hassrede würden Roma am meisten im Wohnungsbereich, bei der Arbeitssuche und in der Schule begegnen, meint Nikola Taragoš. Er leitet die gemeinnützige Organisation Romodrom.
Bei der Wohnungssuche kommt die Diskriminierung darin zum Ausdruck, dass die Immobilienbüros den Zugang zum Wohnungsmarkt für Roma verhindern. Infolgedessen landen die Menschen in Wohnheimen und Unterkünften, die nicht entsprechend ausgestattet sind.
Roma-Kinder werden in Tschechien zudem öfter als andere Kinder in Spezialschulen geschickt, in denen der Lehrstoff einfacher ist. Dies führt nach Expertenmeinungen dazu, dass sie geringere Chancen haben, einen guten Beruf zu erlernen. Die Kanzlei des Ombudsmanns Tschechiens macht jedoch darauf aufmerksam, dass Schulkinder in den Beratungsstellen veraltete und irreführende Tests absolvieren müssen. Dabei wird dem Ombudsmann zufolge nicht berücksichtigt, dass ein Kind eine andere Muttersprache hat und dass es in Armut lebt. Eine Sozialbenachteiligung werde in den Beratungsstellen manchmal mit einer wirklichen Diagnose verwechselt, so die Kritik. Die neue Definition des Begriffs Antiziganismus können nun beispielsweise auch Lehrer nutzen, um Schülern das Problem von Vorurteilen zu erklären.
Martina Schneiberkova hat berichtet. Tady Havel slyšíte mě? Oder auf Deutsch, hier Havel hört ihr mich? So heißt ein neuer Dokumentarfilm, der am Donnerstag in die tschechischen Kinos kommt. Regisseur Petr Jančárek hat dafür den ehemaligen tschechischen Präsidenten Václav Havel in seinen letzten Lebensjahren begleitet. Mehr dazu von Daniela Honigmann.
Já jsem taková podivná kombinace samotáře a zároveň jsem člověk takový velice společenský.
Er sei eine komische Mischung aus einem Einzelgänger und einem sehr geselligen Menschen, sagte Václav Havel über sich selbst. Dieses Zitat stammt aus dem Dokumentarfilm Tady Havel slyšíte mě, der die letzten drei Lebensjahre des ehemaligen tschechischen Staatspräsidenten einfängt. Regisseur Petr Jančárek sagte bei der Vorstellung des Films:
My jsme určitě chtěli už od začátku...
Wir wollten uns von Anfang an davor bewahren, einen weiteren filmischen Enzyklopädie-Eintrag über Václav Havel anzufertigen. Darum gibt es auch keine erläuternden Untertitel, wer wer ist oder wo sich welche Szene gerade abspielt. Wir fanden, dass es dem Film und Václav Havel am besten tue, wenn wir nur ihn sprechen lassen und keine eigenen Kommentare einbringen.
Havel war der erste demokratisch gewählte Präsident der Tschechoslowakei und anschließend auch das erste Staatsoberhaupt der eigenständigen Tschechischen Republik. 2003 schied er aus dem Amt aus, blieb aber durch seinen unermüdlichen Einsatz für die Demokratie im öffentlichen Leben präsent. Es war Havel selbst, der Regisseur Jan Čárek im Jahr 2009 dann bat, ihn dauerhaft mit der Kamera zu begleiten. Keiner von beiden ahnte wohl, wie wenig Zeit ihnen dafür noch blieb. Havel starb im Alter von 75 Jahren im Dezember 2011. Trotz seines sichtbar nachlassenden Gesundheitszustandes kommen in dem Film vor allem Havels Charisma und Tiefgang sowie sein bemerkenswerter Sinn für Humor zum Tragen. Szenen, wie er im Wochenendhaus in Hradeček staubsaugt oder gemeinsam mit Oscar-Regisseur Miloš Forman eine Diskette sucht, lassen das Kinopublikum laut auflachen.
Bohužel pro vás i pro diváky ty nejvtipnější věci se tam moc nedá jako dávat, jo.
Zu seinem Bedauern für die Zuschauer habe er aber die allerwitzigsten Szenen mit Havel gar nicht in den Film hineinnehmen können, wirft Jan Čárek ein. Diese Anekdoten hebe er sich für seine späteren Jahre auf, so der Regisseur. Zu sehen ist aber unter anderem, dass Václav Havel gemeinsam mit dem Dalai Lama viel gelacht hat. Beide Männer verband eine enge Freundschaft und das geistliche Oberhaupt aus Tibet war mehrmals in Prag zu Besuch. Havels langjähriger Sprecher Ladislav Špaček erinnert sich.
Einmal schenkte der Dalai Lama ihm eine Metallschale für Tee. Dann hörte ich, wie er Václav ins Ohr flüsterte, aber du kannst auch Bier daraus trinken.
Mit Belustigung, aber auch mit gespannter Aufmerksamkeit nahm das Publikum den Dokumentarfilm dann auch bei dessen Premiere auf. Am 18. März wurde er exklusiv auf der Prager Burg gezeigt und im Publikum waren unter anderem der aktuelle tschechische Staatspräsident Petr Pavel und seine slowakische Amtskollegin Susanna Čaputová. Pavel sagte danach,
der Film hat auf mich einen angenehmen Eindruck gemacht, denn er ist keine feierliche Ode an einen großen Politiker, sondern einfach die Geschichte eines Menschen. Das hat mir daran am besten gefallen.
Regisseur Jan Čárek hat in den 3 Jahren mit Havel insgesamt 250 Stunden Filmmaterial gesammelt. Es habe viele Monate gedauert, die passenden Szenen auszuwählen und zusammenzufügen, berichtet er. Produzent Jiří Konečný hofft, mit dem neuen Dokumentarfilm das schon etwas festgefahrene Bild Havels in der Öffentlichkeit und damit auch die Diskussion über ihn wieder neu beleben zu können.
Denn er ist eine der wichtigsten Persönlichkeiten, die in der jüngsten Vergangenheit unser Leben geformt haben. Was damals geschah, wird sich weiter auf die Zukunft auswirken. Es handelt sich um das Erbe eines der großen Tschechen, von denen es nicht wirklich viele gibt. Darum sollten wir lebendiger über Havel sprechen und ihn wieder an das Bewusstsein zurückbringen.
Aspoň v té míře, v jaké mohu, bych rád měl čistý stůl.
Soweit Daniela Honigmann und soweit das Tagesecho. Sie hören Radio Prag International, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks. In unserem Programm geht es weiter. Auf ihren Sohn Franz Kafka ist die Stadt Prag heute stolz. Das war nicht immer so. Zu kommunistischen Zeiten wurde nur ungern öffentlich über den bekanntesten deutschsprachigen Schriftsteller gesprochen. Inzwischen sind seine Lebens- und Wirkungsstätten Anlaufpunkte für zahllose Touristen, ebenso wie das modern gestaltete Museum auf der Kleinseite. Am 3. Juni ist es 100 Jahre her, dass Kafka, den immer das Skurrile und Düstere der menschlichen Psyche umtrieb, mit nur 40 Jahren starb. Radio Prag International beteiligt sich am Gedenkjahr und startet heute die neue Serie Auf den Spuren von Franz Kafka. Im Teil 1 geht es um seine Kindheit und Jugend in Prag. Am Mikrofon ist Daniela Honigmann.
Auf den Spuren von Franz Kafka. Wo sonst lässt sich der Kindheit Franz Kafkas nachspüren, wenn nicht auf dem Altstädter Ring? Wir haben uns mit der Touristenführerin Dana Kratochwilova direkt im Herzen Prags getroffen und wollen eintauchen in die Zeit am Ende des 19. Jahrhunderts. Dort, wo Franz Kafka am 3. Juli 1883 geboren wurde, ist heute eine Gedenktafel zu sehen, die den schon erwachsenen Schriftsteller mit seinen typisch spitzen Gesichtszügen zeigt. Der Pragkenner hat es bereits erkannt. Wir stehen vor dem Eckhaus am Franz-Kafka-Platz.
Dieser kleine Platz vor dem Eingang zur St. Nikolauskirche hieß im Mittelalter Gurnitrch. Hier wurden also Hühner verkauft. Lange hatte der Ort danach aber keinen Namen, da er mehr oder weniger zum Altstädter Ring gehörte. Weil wir uns nun an jenem Ort befinden, an dem dann Franz Kafka geboren wurde, bekam der Platz später seinen Namen. An dem Eckhaus ist auch die Büste Kafkas angebracht. Allerdings handelt es sich nicht um das ursprüngliche Geburtshaus Kafkas, denn das ist abgerissen worden. Von ihm blieb nur das Portal erhalten und das Haus wurde neu aufgebaut.
So erläutert Dana Kratochwilova. Der Abriss des Geburtshauses erfolgte im Rahmen der Assanierung, durch die das alte jüdische Viertel Josefow umgestaltet wurde. In dem früheren Haus verbrachte Kafka seine ersten beiden Lebensjahre. Er war das älteste Kind von Hermann und Julie. Der Vater war, aus ärmlichen Verhältnissen stammend, aus seinem südböhmischen Dorf nach Prag gekommen und hatte hier ein Galanteriegeschäft eröffnet. Kafkas Mutter hingegen sei in einer angesehenen und sehr reichen jüdischen Familie aufgewachsen, so Kratochwilova.
Nach Franz wurden zwei weitere Söhne geboren, die aber noch im Kleinkindalter an so gängigen Krankheiten wie einer Mittelohrentzündung starben. Danach kamen drei Mädchen zur Welt, Gabriele, Valerie und Ottilie. Die dritte, Ottilie, war 9 Jahre jünger als Franz und seine Lieblingsschwester.
Das Geschäft des Vaters lief gut. Er sei mit seinem Fachhandel in immer größere Räumlichkeiten und immer näher an den Altstädter Ring gezogen, schildert die Stadtführerin. Mit ihr gehen wir vom Franz-Kafka-Platz durch den Gewölbegang der Straße Uradnice und bleiben zwischen dem kleinen Platz und dem Altstädter Ring stehen, am Rande der Menschenmenge, die gerade den Prager Orloi bewundert. Zu dem Häuserblock, an dessen Ende der alte Rathausturm emporragt, gehört auch das Haus U Minuti, zur Minute, mit dem wunderschönen Renaissance-Graffito. Ihm gilt nun Kratochwilovas Aufmerksamkeit.
Die Familie Kafka zog in die erste Etage ein. Sie hatte hier eine ziemlich große Wohnung, die sogar ein Zimmer für das Dienstmädchen bereithielt. Franz Kafka war damals 6 Jahre alt und von hier aus ging er dann auch täglich in die Schule. Es war eine neue deutsche Schule, die sich in der Masnastraße befand. Kafka musste dazu also den Altstädter Ring überqueren und dies beschreibt er in seinen Tagebüchern als sehr stressig. Er hatte das Gefühl, sich zu verlaufen und schrieb davon, ob es nicht möglich wäre, auf dem Altstädter Ring ein Gelände anzubringen. An diesem könne er dann bis zur Dienstgarstraße entlang gehen, um eben nicht verloren zu gehen.
Až do té Týnské uličky, aby se nestratil. Auch ein heutiger Besucher Prags kann sich an den Wochenenden der Sommermonate wohl gut in die Lage des kleinen Franz Kafka versetzen, wenn er durch die Menschenmassen auf dem Altstädter Ring läuft. Quer über den Platz führt der Weg in die schmale Tinska-Straße vorbei an der Teinkirche. Kratochvílová berichtet weiter.
Kafka vzpomíná, jak ho doprovázela každý den kuchařka.
Kafka erinnerte sich, dass er immer von der Köchin begleitet wurde, weil er sie vor der Schule fürchtete. Die Köchin musste ihn dorthin zerren. Und diese Szene wurde jeden Tag aufs Gleiche von den Marktfrauen beobachtet. Jedes Mal drohte ihm die Köchin, dass sie in der Schule melden würde, wie sehr er sich sträubte. Kafka rechnete also immer damit, dass sie etwas sagen würde, was aber nicht passierte. Bei der späteren Aufarbeitung erörterte Kafka, welche Autorität eine Köchin wohl gegenüber Lehrern habe und ob sie ihn überhaupt hätte anschwärzen können. Dies war also sein täglicher Kampf auf dem Schulweg.
Einer der vielen Kämpfe, die Kafka sein Leben lang in sich austrug. Das Schulgebäude steht heute noch. Der verschreckte Schüler schlug sich darin anscheinend besser, als er sich selbst zutraute.
Kafka erbrachte sehr gute Leistungen in der Schule, wobei er selbst sich immer wunderte, wie sie ihn ins nächste Schuljahr weiterkommen lassen konnten. Dank dieser Erfolge kam er bald aufs Gymnasium. Das befand sich im Goltskinski-Palais auf dem Altstädter Ring, das heute der Nationalgalerie dient. In diesem Palais hatte Kafkas Vater zudem ein Geschäft.
Die Teinkirche blieb auch in Kafkas Blickfeld präsent, als er in die Pubertät kam. Zur Ausübung ihrer Religion ging die jüdische Familie freilich ins Viertel Josefow. Ihre Wohnsitze befanden sich aber in den Kindheits- und Jugendtagen ihres Sohnes rund um den Altstädter Ring. 1896 fand die Familie eine weitere Adresse in der Zeletner Straße 3. Das Haus U Tschikralu zu den drei Königen schließt mit seiner Hinterseite an die Teinkirche an.
Zum einen zog hier die Kafka-Familie ein, zum anderen hatte der Vater in dem Haus Lagerräume und wiederum ein großes Geschäft. Mit groß meine ich, dass auch seine Frau an der Kasse arbeitete und mehrere Handlungsgehilfen beschäftigt wurden. Franz Kafka hatte hier sein eigenes Zimmer und dessen Fenster war direkt auf die Teinkirche gerichtet.
Besucher der Kirche können dieses kleine vergitterte Fenster von der anderen Seite aus sehen. In seinem Jugendzimmer machte Kafka auch seine ersten literarischen Versuche. Der Vater sei zudem noch in einem anderen Haus in der Zeletner Straße tätig gewesen, schildert Kratochvílová im Weitergehen.
Wir stehen vor dem Palais Nummer 12. Es trägt den Namen der Adelsfamilie Hrzan aus Harasow, in deren Besitz es sich einst befand. In diesem Haus hatte Kafkas Vater auf dem Höhepunkt seiner Karriere ein Großlager. Damals gab er den normalen Ladenverkauf auf und richtete einen Großhandel ein. Er beschäftigte erneut mehrere Handelsgehilfen und auch Händler, die die Ware in Prag und auch außerhalb auslieferten.
Der sehenswerte Durchgang des Hauses führt in eine Gasse, die als Geheimtipp für die Besucher Prags gelten kann. Und auf unserer Spurensuche nach Franz Kafka lassen wir hier seine Kindheit auch schon hinter uns.
Dies ist die Kamzikstraße. Sie ist eine versteckte kleine Gasse, in die für gewöhnlich keine Touristen kommen. Wir stehen vor dem Haus zum Roten V. Es wurde 1865 von Abraham Goldschmidt gekauft, der hier eines der luxuriösesten Freudenhäuser Prags eröffnete. Es wurde von einer ganzen Reihe bedeutender Persönlichkeiten besucht, darunter auch deutschsprachige Schriftsteller, einschließlich Franz Kafka.
Franz Kafka. Am südlichen Ende der Kamsiegstraße liegt das Carolinum, an dem Kafka ab 1901 sein Studium der Rechtswissenschaften absolvierte. 5 Jahre später wurde ihm der Doktortitel verliehen. Die Spuren des erwachsenen Franz Kafka führen dann vor allem in die Prager Neustadt. Darum beenden wir unseren Rundgang auch auf dem Wenzelsplatz.
Franz Kafka tedy získal titul doktora práv a měl takové...
Nach dem Erreichen seines Doktortitels hatte Kafka den Wunsch, in den Süden zu verreisen, etwa nach Italien. Daraus wurde aber nichts und stattdessen begann er 1907 in der Filiale der Dresdner Versicherung Assicurazioni Generali zu arbeiten. Diese hatte an der Ecke Wenzelsplatz-Jentrichska-Straße ein großes Gebäude errichten lassen. Dieser wunderschöne neobarocke Bau stammt vom Architekten Oswald Polívka und hier trat Kafka also seinen Posten an.
Architekta Oswalda Polívky a tady tedy Kafka nastoupil.
Damit endet das Kapitel der Kindheit und Jugend von Franz Kafka. Für Dana Kratochvílová war es mit Sicherheit nicht die letzte Führung, in deren Mittelpunkt der Schriftsteller steht. Denn das Kafka-Jahr mit der Erinnerung an seinen 100. Todestag läuft in Prag gerade erst an. Vor allem dem einheimischen Publikum könne sie immer auch etwas Neues über Kafka mitteilen, sagt die Stadtführerin.
Povídám hlavně Čechům, protože Češi o Kafkovi moc neznají.
Über Kafka berichte ich vor allem für Tschechen, denn sie wissen nicht viel von ihm. Der älteren Generation wurde er in der Schule vorenthalten. Mich überrascht immer sehr, wenn etwa US-amerikanische Teenager beim Stichwort Kafka sofort Bescheid wissen. Sie haben alle die Verwandlung gelesen. Das ist ein großer Unterschied zu den Tschechen. Allerdings behandeln die jüngeren Generationen von hier Kafka jetzt auch in der Schule. Aber für die Älteren war er in Zeiten des Kommunismus tabu.
Inzwischen seien aber das Leben des Schriftstellers und seine mehr oder weniger geliebten Orte in Prag ideale Anhaltspunkte, um die Stadt für sich zu entdecken, sagt Dana Kratochvílová.
Auf dem Wenzelsplatz endet also der erste Teil unserer neuen Kafka-Serie. Weitere Spuren des Schriftstellers erkunden wir dann im zweiten Teil, bei dem es am Donnerstag kommende Woche um Kafkas Ferienaufenthalte im Süden Tschechiens, genauer in der Stadt Třešť, geht. Und damit verabschieden wir uns für heute. Sie hörten Radio Prag International, den Auslandssender des tschechischen Rundfunks. Am Mikrofon war Markéta Kachlíková.